mit ins neue Jahr gekommen. Wie gesagt, die Party war richtig geil. Ich habe irgendwie das letzte Mal auf so einer Party bei so Musik getanzt, ich glaube mit 14 oder 15. Dann habe ich mich immer nur geschämt und dachte, oh, das sieht bestimmt total blöd aus. Und was denken die anderen, was denken deine Freunde? Nein, cool in der Ecke hängen, Kippe rauchen, Flasche Bier in der Hand, das macht man auf so Partys. Und das habe ich das erste Mal, seitdem ich 14 bin, dass ich getanzt habe, wie ein kleiner Junge. Yes! Gott macht frei, Halleluja. Ein Sieg. Ja, ja, genau. Ich werde übrigens ins... Nein. 40. Okay. Ich fange mal an zu beten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mitbeten. Mann, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, Jesus. Und ich danke dir, dass man das merkt. Jesus, und wir sind hier irgendwie unterschiedliche Leute, kommen aus unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber der Grund, warum wir hier sind, ist doch, dass wir irgendwie auf der Suche sind nach dir. Wir wollen was von dir, Jesus. Hier sitzt hoffentlich keiner, der irgendwas von irgendwelchen Menschen will. Also Jesus, ich habe auf jeden Fall nichts zu geben, Herr. Ich habe nichts. Ich habe irgendwie mich gut vorbereitet, aber das könnten irgendwelche religiösen, netten Worte sein, die ein bisschen kribbeln und dann geht man raus und nichts hat sich verändert. Aber wenn du redest, Jesus, wenn du deine Worte daraus machst, dann kann das was verändern, dann können es Worte des Lebens werden, die uns weiterbringen, die uns Richtung geben für unser Leben. Und darum möchte ich dich bitten, Jesus, dass du dieses Wunder machst und dass du aus dieser Predigt für jeden, der hier sitzt, Worte machst, die du redest und nicht ich. Amen. Was ist eigentlich das Wichtigste? Ja, worauf kommt es an irgendwie? Man muss sich doch irgendwie im Leben konzentrieren. Man muss rauskriegen, was ist das Ziel? Was ist das Wichtigste? Ich weiß nicht, ob ihr so Zeitung liest und die Welt so beobachtet. Eine Tendenz kann man auf jeden Fall feststellen. Es geht immer mehr dahin, zu rationalisieren. Es geht immer mehr dahin, zu versuchen, das Wichtigste herauszufinden, auf den wichtigsten Punkt sich zu konzentrieren und alle Mittel dahin zu bewegen, dass man das Wichtigste erreicht, zu rationalisieren. In Management-Seminaren lernst du nichts weiter als das, deinen Tagesablauf, deine Arbeit zu rationalisieren, herauszubekommen, was sind die Prioritäten, was ist das Wichtigste? Erstens, zweitens, drittens und so weiter und so fort. Man lernt da zum Beispiel nur die Überschriften von Zeitungen zu lesen. Und ich war mal in so einem Pseudo-Management-Seminar, da hat man uns das beigebracht. Wie kann man an einem Text den überfliegen und sofort zu wissen, was ist das Wichtigste in dem Text? Wenn wir wissen, was das Wichtigste ist, dann wissen wir, wo es längst geht. Das Wichtigste gibt uns Richtung. Das Wichtigste gibt unserem Leben ein Ziel. Ich vermute, wenn wir jetzt hier in Remscheid durch die Kneipen ziehen würden und mit einem Mikrofon in der Hand oder einfach so und du würdest die Leute fragen, hey, sag mal, was denkst du ist das Wichtigste? Worauf kommt es an? Es würden total unterschiedliche Antworten bei rauskommen. Also jemand würde wahrscheinlich sagen, das Wichtigste ist die Wirtschaft. Ja, wenn unsere Wirtschaft funktioniert, wenn wir genug Wirtschaftswachstum haben, dann haben wir genug Kohle, dann können wir uns gut ernähren, dann können wir alles für die Gesellschaft tun, dann geht's uns gut. Die Wirtschaft ist das Wichtigste. Und wenn du dir die Regierungsziele anguckst, was die SPD gesagt hat, was die Grünen gesagt haben, steht das ganz oben an. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Und danach werden wir gemessen, wie viel Wirtschaftswachstum haben wir gehabt im letzten Jahr und wie viel Wirtschaftswachstum werden wir haben nächstes Jahr. Und dann gibt es diese Wirtschaftsweisen, die dann sich zusammensetzen und sagen, ja, 0,4%, oh scheiße, wir wollten eigentlich 1%. Und die würden sagen, Wirtschaft, das ist das Wichtigste. Andere Leute würden sagen, nee, das Wichtigste ist der Weltfrieden. Wir brauchen Frieden in der Welt. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie nicht mehr Kriege führen gegeneinander, dass sie aufhören zu rüsten und Kohle reinzustecken in Waffen, die dann doch irgendwie nur in irgendwelchen Lagern sitzen und wenn sie gebraucht werden, umso schlimmer. Wir brauchen Frieden, wir brauchen Weltfrieden. Das ist das Wichtigste. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hast du mit diesem Thema Frieden 100.000 Leute in Deutschland auf die Straße gebracht, die nur für Frieden demonstriert haben. Frieden ist das Wichtigste. Wenn wir Frieden haben, sagen die Leute, dann müssen wir uns um die Wirtschaft keine Sorgen machen. Das läuft alles von alleine. Eine dritte Antwort, die man wahrscheinlich bei mir in der Uni hören würde, wäre Erziehung. Erziehung ist das Wichtigste. Die Kinder von heute sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Und so wie die erzogen werden, so wie die draufkommen, das wird unser Leben prägen, das wird unseren Alltag prägen, das wird Deutschland prägen, das wird die Welt prägen. Erziehung ist das Wichtigste. Naja, nun sind wir ja alle Christen hier, größtenteils, vermute ich mal. Und als Christen würden wir natürlich alle sagen, klar, Jesus ist das Wichtigste. Er ist der Anfänger und Vollender. Alpha und Omega, ja, hier. Zeichen der Jesus Freaks. Erste und letzte Buchstaben vom Alphabet. Er ist das Wichtigste, Anfang und Ende. Ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt mit Jesus lebt. Ich lebe jetzt 22 Jahre mit Jesus, bin ich irgendwie unterwegs. Und ich weiß so, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Er ist das Ziel. Und doch merke ich, dass man, je länger man mit Jesus lebt, man hört dann ja Predigten und man liest geistliche Bücher, man geht aufs Freakstock, man geht zu den Remscheidern, zum Jesus-Abhängabend. Und ich glaube oder ich habe festgestellt, dass man auch dort immer wieder unterschiedlichste Sachen hört, was das Wichtigste ist. Zum Beispiel Heiligung. Ja, und da gab es ganze Heiligung-Konferenzen, wo es nur um das Thema Heiligung ging. Und die Leute haben darüber gepredigt und haben gesagt, hey, wir müssen uns heiligen, wir müssen reiner werden im Leben. Ohne Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen. Und die ganzen Christen haben sich mit Heiligung beschäftigt und du konntest in den christlichen Buchläden Millionen Bücher über Heiligung kaufen. Das war das Wichtigste. Dann gab es eine ganze Zeit, so 80er Jahre würde ich sagen, wo Lobpreis plötzlich das wichtigste Thema war. Und alle Christen haben über Lobpreis geredet und es gab Lobpreiskonferenzen und Lobpreisbücher und Lobpreistheorien und Lobpreistheologien. Und die Leute haben gesagt, hey, im Himmel werden wir nichts anderes tun als Gott loben. Lobpreis ist das Wichtigste, das musst du hier lernen, hier auf der Erde. Und dann, das ist auch noch nicht so lange her, hörte man auf einmal überall, Heiligung, Lobpreis, geistlicher Kampf. Das ist das Wichtigste. Wir leben in einer Welt, wo die finsteren Mächte das Sagen haben. Und wir müssen kämpfen gegen diese Mächte. Wir müssen den Fürsten über Remscheid in die Bresche schlagen. Wir müssen den zertrümmern mit dem Wort Gottes. Und es gab überall Konferenzen über geistliche Kampfführung. Und ich habe in der Zeit keine Gebetszeit angefangen, ohne nicht erstmal allen Dämonen, die sich irgendwie in den Schlüssellöchern dieses Raumes bewegt haben, zu gebieten und zu sagen, Jesus ist Sieger, und habe den Raum mit dem Blute Jesu gezeichnet und so weiter und so fort. Und das war das Wichtigste. Naja, und es ist noch nicht so lange her. Da habe ich mit meinem Jesus mich unterhalten auf meinem Berg, von dem ich schon mal hier im Zeugnisteil erzählt habe. Und habe zu Jesus gesagt, Mann, Jesus, was ist denn jetzt das Wichtigste? Worauf kommt es an? Worauf muss ich mich konzentrieren? Was ist das Wichtigste, Jesus? Und dann hat er mir Folgendes gesagt. Matthäus 22, die Verse 34 bis 39. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Jesus antwortet ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Die Liebe, das ist das Wichtigste. Und darüber will ich heute predigen. Und ich nenne meine Predigt die vierfache Liebe. Und ich will euch erklären, warum vierfach. Das ist das Erste, was Jesus sagt, ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Hirn, mit deinem ganzen Gehirnschmalz, mit deinen ganzen Gefühlen, mit deinem ganzen Leben. Du sollst Gott lieben. Liebe Gott. Das ist die erste Liebe, um die es mir geht. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal so bewusst gelesen habe, habe ich gedacht: Was, Jesus? Das ist alles? Ich dachte, ich soll nicht mehr klauen, nicht mehr lügen, nicht mehr saufen, nicht mehr kiffen, nicht mehr mit meiner Frau rummachen, keine Pornos gucken, keine Autos klauen, keine Banken ausrauben. Das ist alles, was ich machen soll? Ich soll lieben? Ja, Leute, das ist alles, was Gott von uns will. Gott möchte keine Dienstbeziehung. Gott möchte nicht, dass du sagst: Okay, Gott, ich lebe jetzt mit dir, was kann ich für dich tun? Nein, er möchte geliebt werden. Gott sehnt sich danach, geliebt zu werden. Dafür bist du geschaffen worden. Dafür sind wir geschaffen worden. Gott möchte geliebt werden. Das ist seine Sehnsucht. Gott sehnt sich danach, geliebt zu werden. Und ich habe so das Gefühl, nachdem ich darüber nachgedacht habe, im Grunde buhlt in dieser Welt alles um meine Liebe. Alles will meine Aufmerksamkeit. Ja, die Werbung will meine Aufmerksamkeit. Die Musikstars wollen meine Aufmerksamkeit. Meine Freunde wollen meine Aufmerksamkeit. Meine Frau will meine Aufmerksamkeit. Alles will meine Liebe. Alles kämpft um meine Liebe. Leute, es ist ein Kampf im Gange um deine Liebe. Und Gott sehnt sich danach, von dir geliebt zu werden. Gott möchte geliebt werden. Was wird dann die Frage sein, die Gott dir stellen wird am jüngsten Gericht? Wird er dich fragen: Okay, Martin, wie oft hast du gelogen? Okay, ich guck mal kurz nach. Okay, 5.338.000 Mal. Noch die Halblügen dazugenommen. Tut mir leid, keine Chance. Okay, Martin, gib dir noch, wie viel hast du denn Bibel gelesen? Wie viel hast du denn gebetet? Wie viel hast du denn Lobpreis gemacht zu Hause? Das wiegt das leider nicht so ganz auf. Nein! Es gibt nur eine Frage, die Gott dir stellen wird. Hast du geliebt? Hast du geliebt? Darauf kommt es Gott an. Ich sag damit nicht, Leute, hur drum, fick drum, drog drum, raubt eine Bank aus und fahr bei der nächsten roten Ampel eine Oma über den Haufen. Ja? Aber wenn du diese ganzen Sachen machst, nur um irgendein Gesetz zu befolgen, dann ist das für einen Arsch. Das ist nicht, was Gott von dir will. Gott möchte, dass du das nicht mehr tust, weil du ihn liebst, aus Liebe heraus. Alles andere ist Gesetzlichkeit. Und es gibt Millionen von gesetzlichen Christen auf dieser Welt. Und die Jesus-Freaks sollen hoffentlich nie gesetzlich werden. Aus der Liebe zu Gott heraus möchte ich die ganze Scheiße nicht mehr tun. Nicht, weil irgendein Gesetz mir das sagt. Auch nicht, weil mir die Bibel das sagt. Auch nicht, weil mir Pastor XY das sagt. Oder Heiligen Geist Ein- und Auslatsseminar Nummer 398.000 mir irgendwas sagt. Nein, weil ich Gott liebe. Gott sehnt sich danach, dass wir ihn lieben. Du willst radikal sein? Du willst ein radikaler Christ sein? Der radikalste Christ, den Jesus Freaks Remscheid gesehen hat? Dann liebe radikal. Lieb Gott radikal. Mit allem, was du hast, Ja? Und wenn dir das klar wird, als mir das klar wurde, habe ich gedacht, alter Falter, ich soll Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand. Und was zuerst so leicht erschien, habe ich gedacht, hey, da habe ich den Rest meines Lebens mit zu tun, wirklich. Gott zu lieben, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich war ja in Hamburg bei der Gründung der Jesus Freaks schwer mitverdächtig. Und bei den ersten Abenden war bei uns im Wohnzimmer irgendwie am Start, Leute, da ging das so abgebetsmäßig. Und später haben mich dann viele Leute gefragt, hey Martin, irgendwie, was war denn euer System? Was war denn eure Theologie? Oder nach welchem Konzept habt ihr denn gearbeitet? Was war denn das Konzept der Jesus Freaks Hamburg in der ersten Zeit? Und ich konnte immer nur sagen, hey, Konzept, keine Ahnung, wie schreibt man das? Aber alles, was ich weiß ist, und das weiß ich wirklich mit allem, was ich habe, wir waren verknallt in Jesus. Wir waren so verknallt in Jesus, dass wir kein anderes Thema hatten, worüber man reden musste. Und wir haben uns getroffen auf Partys und alle Leute drumherum haben gekifft und sich breitgehauen. Und wir haben zusammengesessen und haben uns an Jesus aufgegeilt und haben gesagt, geil, wir leben mit Jesus und es gibt nichts Besseres. Und jeder hat eine neue Story erzählt, was gerade Gott getan hat in seinem Leben. Das war unsere Kraft. Das war unsere ursprüngliche Kraft. Dass wir verknallt waren in Jesus. Und Jesus sehnt sich danach. Und es ging bergab mit den Jesus Freaks. Zumindest in der Gemeinde, wo ich am Anfang am Start war. Als die Projekte wichtiger wurden als Jesus. Als die Menschen wichtiger wurden als Jesus. Als wir uns nur noch getroffen haben, uns überlegen, scheiße, Marquis, wir hatten da so einen Club irgendwie auf dem Kiez in St. Pauli. Und dann kam immer Kohle weg und dann haben wir uns getroffen, uns überlegt, wie kriegen wir das mit der Kohle hin? Und dann haben wir uns eine ganze Woche nur getroffen, um über das Marquis zu reden, über das Knips Wixibit, das war so eine Kneipe, die hatten wir da gleich nebenan. Und plötzlich wurden die Projekte immer wichtiger und immer wichtiger und immer wichtiger und Jesus wurde immer unwichtiger. Das Erste, was Gott von dir will, ist, dass du ihn liebst. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du das tust, ja, dann sind Moralpredigten echt nicht mehr nötig. Aus der Liebe zu Gott heraus ein heiliges Leben führen. Das ist es, was Jesus will. Zweitens. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also alle, die im Kindergottesdienst waren, bei denen geht jetzt irgendwie so rappel, dappel, dappel, da rein, da raus. Ja, barmherziger Samariter und dann sieht man diese netten Bildchen und so. Hey, das ist radikal. Wenn man sich die Tendenz anguckt hier in der Welt, wenn man sich die Tendenz in unserer Gesellschaft anguckt, dann muss man feststellen, und da musst du kein Christ zu sein, die Tendenz ist Egoismus. Ich bin mir der Nächste. Ich bin der Wichtigste im Universum. Ellbogengesellschaft. Nach mir die Sinnflut. Das ist die Tendenz, die wir zurzeit haben in der Gesellschaft. Und die zweite Tendenz ist Vereinsamung. Ja, die Internetseiten, die am meisten benutzt werden, sind die Single-Börsen. Am zweitmeisten, nach den Sexseiten. Und die haben auch was mit Vereinsamung zu tun. Ja? Wir vereinsamen heutzutage. Und je westlicher die Gesellschaft, umso mehr Einsamkeit in der Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man isoliert ist. Und der letzte Partner ist noch der Kassettenrekorder oder der Fernseher oder der Videorekorder, bestenfalls der Computer. Überleg mal hier Leute, die viel am Computer hängen. Wie viel Zeit hast du vor deinem Rechner verbracht in der letzten Woche? Wie viel Zeit hast du wirkliche Gemeinschaft gehabt mit einem Freund, mit einer Freundin? Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe mir überlegt, wie kommt es, dass wir so wenig lieben können, dass wir es verlernt haben zu lieben. Und eine meiner Antworten ist, ich glaube, dass das Leben uns das Lieben verleitet, das Lieben ätzend macht. Ja, als Babys kannst du lieben. Wenn du als Baby geboren wirst, das Erste, was du tust, ist, du liebst. Und dann kommt das Leben und dann kriegst du Probleme und deine Eltern schlagen dich und du hast dich vielleicht deinem Vater gegenüber geöffnet und du merkst irgendwie, er hat keinen Bock auf dich. Und die Verletzungen, die du in deinem Leben davonträgst, die sorgen dafür, dass du verlernst, deinen Nächsten zu lieben. Die sorgen dafür, dass du verlernst, dich zu öffnen, dass du verlernst, dich wirklich aufzumachen für deinen Nächsten. Und deswegen sagt Jesus das hier. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gemeinsam sind wir stark. Und gerade wir Jesus Freaks, hier, guck dich mal um, sag mal deinen Nachbarn, ich brauch dich. Sag mal deinen Nachbarn, ist jetzt peinlich, sag mal deinen Nachbarn, ich brauch dich. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Wir müssen das lernen zu sagen, das fällt so schwer. Ich brauche euch, ich Martin brauche euch als Gemeinde. Und allein geht man ein. Allein geht man ein, 100%. Und ich kenne so viele Christen, die mal mit Jesus volle Granate durchgestartet sind. Und irgendwann gab es Probleme in der Gemeinde, sie sind ausgeschert, sind nicht mehr in Gottesdienste gegangen und irgendwann waren sie alleine. Und alleine gehst du ein. Plumps, das war's. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Gott hat uns so geschaffen, warum auch immer. Er hatte schon einen Plan damit. Noch ein Punkt. Was sagt denn die Bibel? Woran sollen die Leute uns erkennen? Woran sollen die Leute Heißhunger auf Jesus kriegen? Halleluja! Amen, Bruder! Preach it! An der Liebe soll man uns erkennen. Dass die Leute hier reinkommen und merken, hey, irgendwas ist hier anders. Die gehen irgendwie geil miteinander um. Die haben sich anscheinend irgendwie lieb. Dass die merken, hey, normalerweise, wenn ich in irgendwelche Clubs gehe, muss ich erstmal den Coolen raushängen lassen und mir erstmal mein Bier bestellen und dann erstmal mein Selbstwertgefühl ein bisschen hochtrinken. Und dann so nach einer Zeit bin ich dann cool genug, dann gehe ich mal auf die Tanzfläche und kann ein bisschen abhotten. Nein, die sollen merken, dass wir uns lieben und dass man hier so sein kann, wie man ist. An der Liebe will man uns erkennen. Das sagt Jesus. Wenn wir das geschnallt haben, wenn wir Jesus Freaks das geschnallt haben, ich glaube, wenn wir dieses ganze Thema geschnallt haben, dann kann wirklich Erweckung ausbrechen. Drittens, und jetzt wird's heftig. Das ist jetzt nur für die fortgeschrittenen Christen. Ich weiß. Matthäus 5. Vers 43 bis 47. O-Ton Jesus. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen, hat Martin auch gerade gesagt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihre Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Heiden und Zöllner? Die Wichser mit anderen Worten. Also die Zöllner waren so das Letzte irgendwie, weißt du? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, das ist das Ziel, da möchte Gott uns hinbringen, dass du deine Feinde nicht nur vergibst und sagst, okay, du bist zwar ein Arschloch, aber Hauptsache, ich begegne dir heute nicht bei der Arbeit in der Schule oder in der U-Bahn, dann kriege ich es vielleicht noch einigermaßen. Nein, Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Wirklich lieben, aufrichtig lieben. Das ist radikal. Du willst radikal sein? Dann lieb radikal. Und dann lern auch deine Feinde zu lieben. Und ich weiß, ich bin davon meilenweit entfernt. Und ich habe mich gefragt, nachdem mir das klar wurde, hey Mann Gott, wie geht denn das? Wie ist das möglich? Wie soll man das hinkriegen? Am Anfang habe ich gedacht, naja, Gott lieben, meinen Nächsten lieben, das kriege ich schon hin. Lieben, das ist doch kein Problem. Aber nachdem ich so drüber nachdachte, hey Gott, wie soll ich das denn schaffen? Meine Feinde lieben? Unmöglich. Und dann bin ich auf eine dritte Bibelstelle gestoßen. Und die steht im ersten Johannesbrief. Und dort steht im 4. Kapitel, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Mein vierter Punkt heißt, Jesus hat uns zuerst geliebt. Und ich glaube, diese Welt, Remscheid, Deutschland, die Jesus Freaks, ich, Martin, ich brauche eine Offenbarung davon, dass Gott mich wirklich liebt. Und seid doch mal ehrlich, wie viele Leute kennt ihr, Christen, bei denen man das wirklich abspürt? Dass der wirklich weiß, ich bin geliebt, ich bin sicher in Gott, ich bin geliebt. Ich muss nicht den großen Macker markieren. Ich muss nicht groß angeben. Ich muss nicht hier den Helden spielen. Ich brauche nicht zu erzählen, was für geile Sachen ich letzte Woche irgendwie wieder gemacht habe. Der sich gut fühlt, weil er weiß, Gott liebt mich. Wir brauchen eine Offenbarung der Liebe Gottes. Ich brauche eine Offenbarung der Liebe Gottes für mich, für mein Leben. Gott liebt dich. Und das sage ich dir jetzt mal von hier vorne. Gott liebt dich. Gott liebt dich über alles. Gott hat alles für dich getan. Er liebt dich. Er ist bereit für dich nochmal zu sterben. Gott liebt dich über alles. Da kannst du machen, was du willst. Er wird dich immer noch lieben. Und selbst wenn du die größte und derbste Sünde gemacht hast, Gott liebt dich. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus hat alles gegeben. Und das ist das, was bei diesem Jesus-Film leider nicht rüberkommt. Die ganzen Marter und Blut und Spritz und Schlacht und Aufsplitter und so weiter und so fort. Er hat das getan, weil er uns liebt. Und das war damals das derbste Zeichen. Das derbste Zeichen, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Als Beweis der Liebe. Dass ein Vater seinen Sohn gibt. Ja, ein Sohn bedeutet die Zukunft. Ein Sohn bedeutet deine persönliche Zukunft. Ein Sohn bedeutete alles damals. Und diesen Sohn hat Gott der Vater gegeben, seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn hat er gegeben für uns, um uns zu demonstrieren, um uns zu sagen, ich liebe euch. Gott liebt dich über alles. Und wir müssen das hören. Wer hat das wirklich geschnallt? Und ich denke manchmal, diese ganzen Leiterschaftstheologien und diese ganzen Leiterschaftskonferenzen, da sitzen ein Haufen von Leuten, die eine Sehnsucht danach haben, von Gott geliebt zu werden. Ja, und dann denkst du, okay, jetzt bin ich ein Leiter, jetzt bin ich ja ein bisschen besser als das Fußvolk. Ja? Jetzt stehe ich ja so ein bisschen, ich mache ja immerhin schon den Ansagenteil oder ich mache ja immerhin schon, ich stehe ja immerhin schon hinterm Mischpult oder bei uns in Hamburg hatten wir immer so einen Begrüßungsdienst. Ich mache hier immerhin schon Begrüßungsdienst. Damit bin ich ja nicht mehr nur ein normaler Gottesdienstbesucher. Und wir definieren uns darüber unsere Aufgabe. Das brauchst du nicht mehr. Steig aus diesem Kampf. Gott liebt dich über alles. Und wenn ihr mich fragt, diese Welt sehnt sich nach Liebe. Diese Welt sehnt sich nach Liebe. Und das ist die Antwort. Und das ist das, was die Liebe hören, was die Welt hören muss. Das ist die Botschaft, die Welt hören muss. Dass Gott sie liebt, über alles. Ich weiß nicht, ob ihr neulich diese wirklich fiese Sendung gesehen habt auf RTL. Da haben sie irgendwie so eine, The Swan hieß das Ding, genau, The Swan. Ja. Da haben sich irgendwelche Ischen irgendwie angemeldet und haben über, ich weiß nicht, 10 Wochen oder so die derbsten Qualen auf sich genommen. Ja, Operation, Fettabsaugung, haben sie alles gezeigt, live und in Farbe, ja. Hier mit einem riesen Schnitt aufgemacht und das ganze Fett abgeschabt vom Muskel. Oh, Alter, das muss so wehgetan haben. Brust-OP und alles aufgeschnitten und so, haben sie alles gezeigt. Gesichtsoperation, ja, Muskeln mit so einer Feile irgendwie abgeschliffen, weil das Kinn ein bisschen zu groß war. Da war sogar eine Christin dabei, die hat ihre Bibel gelesen vorher. Und ich habe gedacht, Alter, was ist da los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Diese Welt ist voll von Menschen, die sich nach Liebe sehen und die bereit sind, alles dafür zu tun, um ein bisschen besser zu sein, ein bisschen herauszustechen, ein bisschen weiter oben zu stehen, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen, um Applaus zu kriegen. Diese Welt sehnt sich nach Liebe. Ich sehne mich nach Liebe. Und es gibt nur einen, der diese Liebe wirklich beantwortet. Und das ist Jesus Christus. Und Leute, das unterscheidet uns auch von allen anderen Religionen in der Welt. Ja, im Buddhismus hast du irgendwelche duften Lehren, wo du Dufte rummeditieren kannst. Und dann, wenn du das richtig gut machst, dann bist du irgendwann so weit, dass du mit sehr viel Arbeit der Heiligung ein bisschen näher vorankommst. Und wenn du das wirklich dein Leben lang machst, dann wirst du irgendwann mal so ein Mönch, der dann irgendwie nach 100 Jahren immer noch aussieht, als wenn er die ganze Zeit im Kühlschrank gewesen ist. Ja? Du musst was machen, um zu Gott zu kommen im Buddhismus. Im Hinduismus ist es genauso. Und im Islam, Leute, die müssen sich knechten, die müssen Regeln befolgen, ohne Ende. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du auf die Fresse von Gott. Aber Gott ist nicht so. Das Christentum ist die einzige Religion, wo Gott zu den Menschen gekommen ist. Wo Gott die Brücke geschlagen hat. Wo Gott den ganzen Weg gegangen ist. In die Scheiße reingegangen ist. In unsere Kacke reingegangen ist. Um uns zu zeigen, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich, Gott, liebe euch, der diese Welt geschaffen hat, der das ganze Universum in der Hand hält. Ich liebe dich, dich persönlich. Und als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, hey, das ist ein derbes Thema. Warum wird doch so wenig drüber gepredigt? Warum hören wir so viel über die anderen wichtigen Sachen? Und warum so wenig darüber, dass Gott uns liebt? Ich bin davon überzeugt, und das ist jetzt keine Rhetorik, Leute, das ist jetzt keine Rhetorik. Ich bin davon überzeugt, wenn die Christen das schnallen würden, wenn die Jesus-Freaks das wirklich begreifen würden, dass Gott sie liebt und mit dieser Liebe im Herzen rausgehen in die Welt und ihren Nächsten lieben würden und ihre Feinde lieben würden, dann würden wir hier echt Erweckung sehen. Dann würden sich wirklich Tausende bekehren. Dann würde das bei den Jesus-People passieren, bei den Jesus-Freaks das passieren, was bei den Jesus-People passiert ist. Und das war die Botschaft der Jesus-People. Das ist ja unser großes Vorbild gewesen. Die Jesus-People, 60er, 70er Jahre. Was haben die denn gesagt den Leuten? Jesus loves you. Auf großen Postern und auf dem T-Shirt. Das war die Botschaft der Jesus-People. Und diese Welt sehnt sich danach. Diese Welt sehnt sich danach. Nach Gottes Liebe. Die Welt sehnt sich nach irgendjemandem, der ihnen sagt, ich liebe dich. Und ich bin bereit für dich zu sterben. Ich bin bereit für dich den Weg zu gehen. Ich habe mir überlegt, okay, ihr hört das jetzt und vielleicht denkt ihr, ja, vielleicht hat er recht. Und vielleicht, aber wie kriege ich das jetzt irgendwie in mein Leben? Macht das doch nochmal ein bisschen praktisch. Und ich habe, mir sind drei Tipps eingefallen, aber euch fallen bestimmt noch viel geilere Tipps ein. Und setzt euch zu Hause hin und betet und fragt Gott. Mein erster Tipp ist, wenn du damit Probleme hast und nicht glauben kannst, dass Gott dich liebt, erinnere dich daran, was er dir Gutes getan hat. Es geht zum Psalm, wo das gesagt wird. Erinnere dich daran, was er dir Gutes getan hat. Ich merke, dass ich eine Tendenz habe, die guten Sachen, die Gott in meinem Leben getan hat, zu vergessen. Kennt ihr das auch? Und worüber du dich noch megamäßig gefreut hast, das verblasst immer so mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Wir müssen uns daran erinnern. Wir müssen uns gegenseitig daran erinnern. Hey, Gott hat Wunder in deinem Leben getan. Vergess das nicht. Und diese Wunder sind Zeichen der Liebe Gottes, Gottes Zuwendung für dich, dass Gott dich liebt. Mein zweiter Tipp ist, dass wir einander uns daran erinnern. Und wenn das die einzige Auswirkung dieser Predigt wäre, dass du oder du oder du, dass du dir vornimmst zu sagen, hey, ich will meinen Freund oder meine Freundin oder meinen Bruder oder der jetzt neben mir sitzt, ich will den dran erinnern. Wenn der in der Scheiße sitzt, wenn der Depression hat, das beste Mittel gegen Depression ist zu sagen, hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich so, wie du bist. Wir brauchen einander. Wir müssen einander daran erinnern, dass Gott uns liebt. Und mein dritter Punkt ist natürlich Bibel lesen. Und die Bibel ist oft für mich ein Buch gewesen mit 7 Siegeln und ich habe manchmal Zeiten, da habe ich nichts verstanden. Aber es gibt viele, viele Bibelstellen, wo Gott dir das zusagt, wo Gott dir sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles und ich habe euch ein paar vorgelesen. Gott liebt dich über alles. Ich will nochmal zusammenfassen. Was ist das Wichtigste? Die Liebe. Meine Theorie vom heutigen Abend. Das Wichtigste ist die Liebe. Erstens, liebe Gott. Gott möchte geliebt werden. Er sehnt sich nach deiner Liebe. Er findet das Dufte, wenn du Sachen für ihn tust. Und wenn du ein heiliges Leben führen willst, da freut er sich drüber. Und wenn du mit der ganzen Kacke aufhören willst, Gott freut sich darüber. Aber er möchte vor allen Dingen, von dir geliebt werden. Und damit haben wir auch den Rest unseres Lebens zu tun, Leute. Zweitens, er möchte, dass wir unseren Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Und auf den Punkt bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Denn wenn du dich selber nicht liebst, dann hast du ein Problem, deinen Nächsten zu lieben. Aber er sehnt sich danach, dass wir uns als Freaks, und unser Nächster ist jetzt nicht unbedingt dein Nachbar gemeint, ja? Unser Nächster, das sind deine Brüder. Das sind die Jesus-Freaks, hier in dieser Gemeinde, deine Schwestern. Gott möchte, dass du die liebst. Und das dritte Ziel war die Provokation von Jesus schlechthin. Das Ziel, was uns immer Richtung geben soll. Ich soll sogar meine Feinde lieben. Ja, und wenn du das geschafft hast, ey, dann bist du Christ des Jahres 2006. Und mein vierter und letzter Punkt war, ich glaube, dass wir diese ganzen Forderungen, dieses Liebesgebot, so wird es von den Theologen auch genannt, das Liebesgebot Christi, du wirst nur in der Lage sein, dieses Liebesgebot wirklich zu erfüllen, wenn du diesen vierten Punkt geschnallt hast, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich über alles. Und wir brauchen eine Offenbarung davon. Wir Jesus-Freaks, wir Christen, die Menschheit braucht eine Offenbarung davon, dass Gott uns liebt. Und die ganzen Lügen, die die katholische Kirche oder irgendwelche Religionspädagogen oder irgendwelche Spacken in dein Leben gestreut haben, die müssen verschwinden. Weil die Wahrheit ist, Gott liebt dich über alles. Und das ist das Wichtigste. Die Liebe. Amen. Okay. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag das immer persönlich gerne nach einer Predigt, wenn sie mich angesprochen hat, das weiß ich jetzt natürlich nicht, dass ich irgendwie noch einen Schritt auf Gott zumachen kann. Dann verfestigt sich so Sachen. Und wenn du merkst irgendwie, du liebst dich eigentlich selber null, du findest dich eigentlich scheiße, du hast ein Problem damit, du würdest gerne anders sein. Oder wenn du merkst, ich liebe meine Freundin mehr als Jesus, ich liebe meinen Freund mehr als Jesus, ich liebe die Musik mehr als Jesus, ich liebe meinen Job mehr als Jesus. Dann hast du jetzt eine Gelegenheit, auf Gott zuzugehen und ihm zu sagen, hey Gott, ich will das nicht mehr. Ich will dieses Gebot erfüllen. Und mein Vorschlag ist, wir machen das so. Meine erste Frage ist, gibt es hier jemand, der von sich sagt, also es klang ja alles ganz toll, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich noch nicht mal so richtig an Jesus. Ich lebe nicht mit ihm. Jesus ist nicht der Boss in meinem Leben. Dann möchte ich dich bitten, oder dann möchte ich dich herausfordern, wenn du da Bock drauf hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ein Leben mit Jesus anzufangen. Mit dem Jesus, der dich liebt. Der alles für dich gegeben hat. Gibt es hier jemanden? Dann wäre es jetzt eine Gelegenheit, dass du vor allen Leuten hier das Ding mit Gott klar machen kannst. Ich habe das gemacht vor, wie gesagt, 22 Jahren und ich habe es nie bereut. Und das war eine derbe Zeit mit Jesus. Ich kann jetzt hier leider nicht so viel sehen, aber gibt es hier irgendjemanden? Dann würde ich gerne mit dir zusammen, ja genau, machen wir ein bisschen dunkler, das ist geil. Gibt es hier jemand? Okay. Okay, alles klar. Gut, dann möchte ich fragen, gibt es hier Leute, die sagen, ich brauche Gebet, was das Thema Gott lieben angeht? Gibt es hier Leute, die Gebet brauchen? Okay, dann lass uns mal zusammentun. Alle, die sagen, ich möchte für mich beten lassen, ich merke, Gott hat mich irgendwie angesprochen, dann gibt es hier vorne jetzt die Möglichkeit, steht doch am besten alle mal auf. Wir sind eine Gemeinde, man muss sich nicht schämen voneinander. Und die Leute, die sagen, ja, ich möchte irgendwie mehr davon verstehen, dass Gott mich liebt. Oder ich möchte umkehren, weil ich gemerkt habe, ich liebe Gott nicht so, wie ich eigentlich sollte und meinen Nächsten schon gar nicht. Dann komm hier nach vorne. Ich stehe auch hier. Aber geh hier nicht raus, ohne irgendwie einen Schritt auf Gott zuzumachen. Okay. Lass uns zusammen beten. Und wenn ich bete jetzt einfach irgendwie, was mir auf dem Herzen ist. Und wenn du möchtest, kannst du das nachbeten mit deinen Worten oder mit denselben Worten, wie ich sie jetzt bete. Jesus Christus, Jesus Christus. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich möchte eine Offenbarung von deiner Liebe. Ich möchte eine Offenbarung von deiner Liebe. Ich möchte dich lieben, Jesus. Ich möchte dich lieben, Jesus. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit meinem ganzen Verstand. Ich steige aus dem Rennen nach Anerkennung. Ich steige aus dem Rennen nach Anerkennung. Danke, dass du mich liebst, Jesus. Danke, dass du mich liebst. Ohne Bedingung. Ohne Bedingung. Schenk mir eine Offenbarung deiner Liebe. Schenk mir eine Offenbarung deiner Liebe. Und Jesus, wenn du sagst, dass ich dich lieben soll, und Jesus, wenn du sagst, dass ich dich lieben soll, dann will ich das tun. Dann will ich das tun. Und das soll mein Ziel sein. Das soll mein Ziel sein. Für mein Leben. Für mein Leben. Und ich möchte auch meine Feinde lieben, Jesus. Und ich möchte auch meine Feinde lieben. Bitte hilf mir dabei. Hilf mir dabei. Und ich will meinen Nächsten lieben. Und ich will meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Wie mich selbst. Danke, dass du alles dafür getan hast. Danke, dass du alles dafür getan hast. Amen. Amen. Alright. Dann kann jetzt die Lobpreisband nach vorne kommen und wir können noch weiter beten.